Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Im Studio begrüßt sie Silke Hane. Schönen guten Tag. Bei uns geht es heute um Jobs. Die Deutsche Bank könnte erneut tausende Stellen streichen, um sich irgendwie gesund zu sparen. Am Arbeitsmarkt allgemein sieht es aber weiter gut aus. Die Zahl der Menschen ohne Arbeit ist auch im Juni gesunken. Außerdem gucken wir zurück ins Jahr 1999, was die damalige Dotcom-Blase mit Start-ups von heute zu tun hat. Dass bei der Deutschen Bank nicht alles glatt läuft, das ist wohl mittlerweile eine Binse. Ob sie aus der jahrelangen Krise nochmal rauskommt, das bleibt unterdessen ungewiss. Versuchen könnte sie es jetzt erneut mit einem massiven Abbau von Stellen. Wie Medien berichten, könnten etwa 20.000 Stellen gestrichen werden. Das wäre mehr als jede fünfte. Mischa Erhardt.
Dass ein weiterer Stellenabbau bei der Deutschen Bank droht, verwundert die meisten Beobachter nicht. Denn Konzernchef Christian Sewing hatte bereits vor einigen Wochen auf der Aktionärsversammlung der Deutschen Bank weitere Schritte angekündigt, um die Bank wieder profitabler zu machen.
Wir sind zu harten Einschnitten bereit. Wir werden die Transformation beschleunigen, indem wir unsere Bank konsequent auf die profitablen und wachsenden Bereiche ausrichten, die für unsere Kunden besonders relevant sind.
Ein harter Einschnitt wäre ein weiterer Abbau von 20.000 Stellen in der Tat. Bereits im vergangenen Jahr sind bei der Deutschen Bank rund 7.000 Jobs abgebaut worden. Und Beobachter meinen, dass es damit noch nicht getan sein dürfte. Denn im Gegensatz zu vielen Konkurrenten fallen die Gewinne bei der Deutschen Bank spärlich aus. Deswegen plant das Geldinstitut einen radikalen Umbau. Unter anderem im Investmentbanking wollen die Deutschbanker den Rotstift ansetzen. Deswegen zeigt sich der Rechtsanwalt Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz wenig überrascht von der nun kursierenden Zahl.
Nun, wenn man sich mal die Commerzbank anguckt, dann sieht man, dass dort, sagen wir mal, fast die Hälfte der Belegschaft der Deutschen Bank nur tätig ist und man im Grunde genommen von den Zahlen her ähnlich liegt mittlerweile. Und wir sehen ja, dass die Kostenquote der Bank viel zu hoch ist. Das ist ja ein Dauerthema. Insofern überrascht die Zahl nicht.
Zuletzt, als die Deutsche Bank mit der Commerzbank Fusionsgespräche geführt hat, waren manche Experten auch noch von höheren Stellenstreichungen ausgegangen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi wollte sich zu den neuen Spekulationen nicht äußern. Die Deutsche Bank äußert sich ebenfalls nicht. Erst in der vergangenen Woche wurde bekannt, dass die Integration der Postbank weitere 2.000 Stellen im Konzern kosten könnte. Sewing hatte angekündigt, dass er das Ziel verfolgt, bis 2022 jährliche Kosteneinsparungen von 900 Millionen Euro durch die Integration der Postbank erreichen zu wollen. Die meisten Experten rechnen jedenfalls damit, dass sich der Konzernchef in naher Zukunft etwas konkreter zur Strategie des Geldhauses und den Zukunftsplänen der Bank äußern wird.
Man muss gleichzeitig auch eine überzeugende Strategie vorweisen können, wo die Bank in Zukunft ihr Geld verdienen wird. Wenn wir den Aktienkursverlauf uns ansehen, dann ist der Kapitalmarkt im Augenblick noch nicht so richtig überzeugt von der Strategie. Gesund schrumpfen alleine ist nicht ausreichend.
Sagt Klaus Nieding. Eckpunkte wie Kürzungen im Investmentbanking sind zwar schon bekannt geworden. So will das Institut etwa den Aktienhandel in den USA stark verkleinern. Auch Zinshandelsgeschäfte außerhalb Europas sollen schrumpfen. Zudem gibt es offenbar Überlegungen, in einer Bad Bank Geschäfte auszulagern, die mit Risiken behaftet sind. Allerdings bleibt bei all diesen möglichen Korrekturmaßnahmen die Frage offen, wo die Bank in Zukunft ihr Geld verdienen und Gewinne schreiben will. Diese Frage dürfte die Mitarbeiter der Deutschen Bank ebenso interessieren wie die Frage, wo die nächsten Einschnitte erfolgen sollen.
Mischa Erhardt über den möglichen Abbau von bis zu 20.000 Stellen bei der Deutschen Bank. Und wie das in Frankfurt an der Börse ankommt, kann ich jetzt meinen Kollegen Samir Ibrahim fragen, unser Reporter auf dem Parkett heute. Ja, wie ist die Reaktion?
Für einige hört sich das alles wenigstens mal nach einem Plan an. Hier sind sie ja zuletzt immer wieder genau daran verzweifelt. Vorstandschef Sewing, der hatte ja schon bei der Bilanzpressekonferenz klargemacht, dass es Einschnitte geben wird, auch im Investmentbanking. Jetzt folgen da offenbar Taten und die Aktie liegt rund 1,5% zu.
Und was macht der DAX heute?
Ja, wie erwartet, es geht aufwärts. Der DAX gewinnt gegen Mittag 144 Punkte dazu. Das sind 1,4%, steht also aktuell bei 12.543 Punkten. Man feiert hier so ein bisschen diesen Minimalkonsens beim G20-Gipfel. Es gibt eben keine neue Eskalation im Handelsstreit. Das soll ja verhandelt werden. Reden hilft ja auch bekanntlich. Und noch ein Thema treibt die Händler hier um. Auch das ist auf dem G20-Gipfel verkündet worden. Das ist Mercosur, die Freihandelszone mit Lateinamerika. Nur Frage ist da natürlich, was wird die bringen? Dazu habe ich Stefan Risse eingeladen, ist bei der Vermögensverwaltung Akatis. Herr Risse, die EU hat ja nicht mit Superlativen gespart, als sie den Deal bekannt gegeben hat. Die größte Freihandelszone der Welt würde da entstehen. Es sei ein Mega-Deal abgeschlossen worden. Das hörte sich schon so ein bisschen nach Trump-Tweets an. Ist es denn in diesen Zeiten, wo der Isolationismus sehr oft ja gewinnt, mehr als nur ein Zeichen gegen neue Handelsschranken?
Es ist ein Zeichen auf jeden Fall auch gegen neue Handelsschranken. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch in diesem Stil kommuniziert, um das deutlich zu machen und zu sagen, wir setzen dem etwas entgegen, dem Isolationismus. Aber das ist nicht nur ein Rohrkrepierer, das ist nicht irgendwas. Das ist ein wirklich großer Vertrag, der da geschlossen wurde, weil wir viele Jahre da verhandeln müssen. Und das Spannende daran ist, dass der Jair Bolsonaro, der ja so der Tropen-Trump genannt wird und von der Politik, vom Stil sehr ähnlich ist wie Donald Trump, offenbar jetzt auch ein wenig zu Trump auf Distanz geht. Der war nämlich vorher derjenige, der so ein bisschen noch gehadert hat mit dem Abkommen. Und der geht jetzt auf Distanz, weil er eben sieht, wie der Trump dann eben auch mit Mexiko umgeht und dem nordamerikanischen Freihandelsabkommen NAFTA umgegangen ist. Und hat sich jetzt eben den südamerikanischen Freunden zugewandt und dieses Abkommen mit ratifiziert beziehungsweise dem zugestimmt. Und deswegen war dieser Durchbruch jetzt möglich. Und auch das ist ein Signal gegen Donald Trump. Und das ist gut.
So ein bisschen auch aus der Not geboren. Brasilien ja gerade mit großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Aber Sie haben es gerade angedeutet, 19 Jahre in der Tat hat man insgesamt verhandelt, bis die Zölle in Lateinamerika jetzt auf europäische Waren dann spürbar gesenkt werden. Da dauert es allerdings noch etwas, so ist es ja wohl festgelegt. Warum lässt man dann nochmal 10, sogar 15 Jahre verstreichen?
Wir haben immer die Problematik der Wettbewerbsfähigkeit. Wenn ich eine Freihandelszone einführe, in einem Moment, wo die Wettbewerbsfähigkeit noch nicht auf einem Niveau ist, ist da immer die Gefahr da, ja, dass dann plötzlich beispielsweise ganz viel aus Europa importiert wird und die heimische Industrie in Südamerika kaputt geht. Umgekehrt ist das Thema Agrar eines. Die Bauern in Europa waren natürlich dann gleich wieder aufgeschreckt, weil logischerweise in Südamerika mit den Löhnen dort günstiger produziert wird, Rindfleisch beispielsweise. Und es ist gut, dass man sich da Stück für Stück annähert und Stück für Stück die Zölle abbaut, sodass sich die Erzeuger darauf auch einstellen können und es nicht so eine Schockwirkung gibt.
Bleiben wir beim Thema Agrar. Da haben ja Kritiker jetzt schon bemängelt, dass die Wälder in Brasilien oder Argentinien neuen Weideflächen Platz machen müssten. Eventuell Rindfleisch, das dürfte billiger werden, wenn jetzt die Zölle gesenkt werden. Der Appetit darauf könnte umgekehrt eben in Europa steigen. Hat die EU in diesen Verhandlungen genügend auf das Thema Umwelt- und Klimaschutz gedrungen?
Der genaue Text liegt ja noch nicht vor, dieser Vertragstext. Dem muss man sich da mal angucken und drauf schauen. Aber ich habe mal so die Vermutung, dass das Thema wieder zu kurz kommt, weil es eben als Handelsabkommen angelegt wurde und dieses Thema Klimaschutz wahrscheinlich nur so ein Begleitthema ist, was man heute, weil es in den Zeitgeist dazugehört, mit reinschreiben muss. Aber ich kann es nicht verifizieren, weil auch ich den Vertragstext ja noch nicht lesen konnte.
Werden wir uns dann genau anschauen. Letzte Frage, kurze Antwort bitte. Ihre Meinung, wird das Abkommen den Handel mit Lateinamerika weiter befeuern? Werden wir da möglicherweise auch die Chance haben, ja, alles das, was wir jetzt an Schwierigkeiten mit den USA, auch mit China haben, so ein bisschen auszugleichen?
Ausgleichen wird relativ schwierig, denke ich. Mit den USA haben wir dann wieder andere Handelsbeziehungen, da gehen auch andere Produkte hin. Aber es wird auf jeden Fall ein Stück Ausgleich sein. Es wird gut sein für den Handel. Europas Freihandel hat immer mehr Wohlstand geschaffen und nicht umgekehrt. Leider verstehen das gewisse Leute nicht.
Sagt Stefan Risse von Akatis. Herzlichen Dank.
Ja, danke auch an Herrn Risse von mir hier aus dem Studio. Herr Ibrahim, gucken wir noch auf zwei DAX-Konzerne. Bei BASF steigt das Interesse an der Bauchemie-Sparte.
Ja, und das ist für BASF auch eine gute Nachricht. Der Konzern, der sortiert sich ja im Augenblick gerade neu. Er will Unternehmensteile verkaufen, will sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren. Ja, wenn es für eine Sparte gleich mehrere potenzielle Abnehmer gibt, dann hebt das dafür natürlich den Preis. Die Aktie, die legt entsprechend auch 0,8% zu.
Und für Standardbriefe werden ab heute 80 Cent fällig. Die Erhöhung war absehbar. Profitiert die Postaktie trotzdem?
Ja, weil man jetzt durchgerechnet hat, was da eventuell bei rauskommt, ein dreistelliger Millionenbetrag, der soll es wohl sein, den wird die Post durch diese Erhöhung wohl dazu bekommen. Das würde natürlich helfen, die Aktie mit einem Plus von gut 1,5% sogar etwas stärker als der Markt.
Europa und die Schweiz, die überziehen sich gerade mit Maßnahmen gegen ihre Börsenplätze. Was passiert heute?
Es sollte heute eigentlich alles einfacher werden. Ein neues Rahmenabkommen zwischen der EU und der Schweiz. Es sollte das möglich machen. Die Schweiz hat dieses Abkommen jetzt allerdings noch nicht ratifiziert. Jetzt hat man gar keine Regelung. Man erkennt also die unterschiedlichen Börsenregeln momentan nicht gegenseitig an. Und so behandeln sich jetzt EU und die Schweiz gegenseitig so, als soll die andere Seite unzuverlässig. Ergebnis, die Schweizer Firmen wie Nestle oder Novartis können hier zum Beispiel in Frankfurt aktuell nicht gehandelt werden. Da kommen auch speziell auf Privatanleger neue Kosten dazu.
Und in Wien treffen sich die OPEC-Staaten. Was wird erwartet?
Ja, es wird wohl weitergehen mit der Drosselung der Förderung. Morgen ist der Stichtag, da kommen die Nicht-OPEC-Staaten dazu. Länder wie Russland zum Beispiel haben alle ein Interesse am steigenden Preis, haben damit auch schon Erfolg. Das Barrel Öl heute legt kräftig zu. Und wo wir gerade schon bei Rohstoffen sind, der Goldpreis aktuell bei $1.392,61. Dagegen ist der Euro etwas schwächer bei $1.1359. Und kurz noch schnell zum Schluss, die Rentenumlaufrendite weiter negativ mit -0.35%, genauso wie am Freitag.
Informationen von Sami Ibrahim. Vielen Dank. Und so viel zur Börse heute. Jetzt schauen wir in die Vergangenheit der Börse. Heute vor 20 Jahren startete in Frankfurt der Nemax 50. Der Aktienindex enthielt die 50 umsatzstärksten und größten Start-up-Firmen. Innovativ, modern und anfangs auch noch lukrativ. Das klingt irgendwie bekannt, oder? Ähnlich sieht es ja bei Start-ups heute aus. Vor 20 Jahren endete die Entwicklung im Platzen der Dotcom-Blase. Besteht diese Gefahr auch heute? Nicole Markwald berichtet aus dem Startup-Epizentrum Kalifornien.
Tom Cheng sagt, er könne sich genau daran erinnern, wann ihm klar wurde, dass irgendetwas falsch lief.
I remember exactly the point at which I realized that this made no sense, that we were in a bubble.
Dieser Moment hatte mit einer kleinen Plastikkatze zu tun, Name QCat. Sie kam im Jahr 2000 auf den Markt.
Now you can access web pages even easier and faster than before. Just swipe the cat across a special Q-code and watch the exact web page you want download right before your eyes.
QCat war nichts weiter als ein Barcode-Scanner, der eben wie eine schlanke weiße Katze aussah, etwas größer als ein Feuerzeug. QCat war mit dem Computer verbunden. Die Nutzung erfolgte folgendermaßen. Man hatte beispielsweise eine Zeitschrift für Kameras und unter jeder Kamera war ein Barcode. Mit QCat scannte man diesen Barcode und schwupps wurde so auf die Internetseite weitergeleitet, auf der das Produkt mit sämtlichen Infos zu sehen war. QCat ersparte also dem Nutzer das Eintippen einer Webseitenadresse. Nicht weniger, aber eben auch nicht mehr.
Now this company raised hundreds of millions of dollars.
Es habe einfach keinen Sinn gemacht, dass eine Firma mit einer solchen Idee mit Millionen bewertet wurde, erzählt Chang.
And I just looked at that and said, this just doesn't make sense.
Tom Cheng hat am renommierten Massachusetts Institute of Technology studiert. Heute arbeitet er als Professor an der Marshall Business School an der Universität von Südkalifornien. Das wahre IPO-Freudenfest an der New Yorker Wall Street in den zurückliegenden Monaten beobachtet er aufmerksam. Da ging zum Beispiel der Direktnachrichtendienst Slack an die Börse. Der Fleischersatzhersteller Beyond Meat, die Fahrdienstleister Lyft und Uber und der Tierfutterspezialist Chewy. Nicht immer gelang das Börsendebüt und viele dieser neuen Firmen an der Börse häufen Verluste an, Quartal für Quartal. Der Euphorie der Investoren schadet das nicht, sagt Chang.
There's a lot of optimism going on there, right?
Es gibt da viel Optimismus. Klar, die Zahlen rechtfertigen nicht die Bewertungen, aber es gibt die Hoffnung, dass da noch mehr kommt.
They're going to do more.
Als gelungenes Beispiel nennt er Amazon, das inzwischen nicht mehr nur Bücher verkaufe, sondern sich in ganz verschiedenen Geschäftsbereichen ausgebreitet hat. Auf die Frage, ob in den USA ein erneutes Platzen der Dotcom-Blase bevorsteht, zitiert Tom Cheng den Nobelpreisträger Robert Shiller.
He said we've been,
er sagt, die Aktien in den USA sind seit gut 4 bis 5 Jahren zu hoch bewertet. Und die anderen beiden Male, wo das ähnlich aussah, war kurz vor der großen Depression und dem Dotcom-Desaster. Einer möglichen Blase zum Trotz setzen viele Amerikaner nach wie vor auf Aktien als Anlageprodukt. Die Auswahl wird immer größer, denn das IPO-Feuerwerk an der Wall Street geht weiter. Der Lieferdienst Postmates strebt an die Börse und mit Spannung wird erwartet, wann der Zimmervermieter Airbnb seinen Börsenstart endlich bekannt gibt. Und dann wird sich zeigen, ob ein weiterer Hoffnungsträger hält, was Investoren sich versprechen oder am Ende das Schicksal einer kleinen weißen Plastikkatze teilt.
Nicole Markwald berichtete aus dem Silicon Valley. In der Eurozone hält das kräftige Wachstum bei der Vergabe von Firmenkrediten an. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Birgit Becker.
Nach Angaben der Europäischen Zentralbank haben die Geldhäuser der Eurozone 3,9% mehr Darlehen im Mai an Unternehmen weitergegeben als ein Jahr zuvor. Und dass die Kreditvergabe steigt, das sieht die EZB als Bestätigung ihrer lockeren Geldpolitik. Der Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs über die Besetzung der Spitzenposten in der EU wurde vertagt. Die Bundeskanzlerin hofft jetzt auf Einsicht.
Ich glaube, wenn wir etwas geschlafen haben, dass wir dann willens sind, uns wieder an den Kompromiss zu machen. Ich glaube, dass es kompliziert ist, aber ich hoffe nach wie vor bei gutem Willen, dass es auch machbar ist.
Angela Merkel. Die Entscheidungsfindung über den neuen EU-Kommissionspräsidenten und andere Spitzenposten soll am Dienstagvormittag fortgesetzt werden. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek hat sich ja entschieden, Münster zum Hauptstandort für eine neue Forschungsfabrik zur Batteriezellfertigung zu machen. Jetzt gibt es harsche Kritik an der Entscheidung aus Bayern und auch aus Thüringen. Carsten Schneider, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion Selbst Thüringer, warf der aus NRW stammenden Ministerin vor.
Das ist eine ganz bewusste Ausgrenzung auch. Thüringen durfte sich nicht mal bewerben. Ich habe versucht, das zu verhindern, aber die Ministerin aus NRW hat dieses Institut nach NRW gegeben, entgegen den Interessen der Bundesregierung, die sich fest dazu bekannt hat, in Ostdeutschland Zukunftsinstitute anzusiedeln. Das ist die wichtigste Entscheidung dieser Legislatur, dieser Bundesregierung, und es hat sie einen Scheiß interessiert.
Karliczek selbst wies darauf hin, dass neben Münster auch andere Standorte für die Batterieforschung gefördert würden. Münster ist aber nach ihrer Entscheidung der Schwerpunkt.
Nachrichten aus der Wirtschaft von Birgit Becker. Danke. Am Arbeitsmarkt sieht es seit Monaten blendend aus. Selbst im Sommermonat Juni ist die Zahl der Arbeitslosen gesunken. Daher interessierte bei der Präsentation der Zahlen heute vor allem ein Politikum innerhalb der Bundesagentur für Arbeit. Mit den Einzelheiten Wolfram Welz aus Nürnberg.
Nicht einmal eine Viertelstunde dauerte die Pressekonferenz zur Arbeitsmarktlage im Juni. Das lag wohl daran, dass es keine Auskünfte zu der Frage gab, die viele Journalisten am brennendsten interessierte: der Machtkampf um Vorstandsmitglied Valerie Holzbohr. Wie es heißt, will der Verwaltungsrat der Behörde die erste Frau in dem dreiköpfigen Gremium vorzeitig abberufen. Derartige Querelen an der Spitze kann die Bundesagentur in den nächsten Monaten eigentlich nicht gebrauchen. Denn die Herausforderungen, das legen die aktuellen Arbeitsmarktzahlen nahe, werden zunehmen.
Die Arbeitslosigkeit ist im Juni nur wenig gesunken und die Arbeitskräftenachfrage verliert etwas an Schwung. Die Beschäftigung bleibt auf Wachstumskurs, allerdings hat der Aufwärtstrend zuletzt etwas an Schwung verloren.
Und so hatte Vorstandschef Detlef Scheele zu berichten, dass die Zahl der Arbeitslosen im Juni nur noch um 20.000 zurückgegangen ist, auf 2.216.000 zum Stichtag Mitte des Monats. In einigen Regionen stieg sie bereits. Grund sind die schlechte Konjunktur, vor allem im Außenhandel, und die Probleme der Automobilwirtschaft. Die Arbeitsagenturen bereiten sich deshalb auch auf zunehmende Kurzarbeit vor.
Wir können uns deshalb ganz gut einstellen, weil wir sehen, wo die Beratungsgespräche zunehmen. Und das ist natürlich in erster Linie in den Bundesländern mit großem verarbeitendem Gewerbe, vorrangig aus der Automobilwirtschaft, also Bayern, Baden-Württemberg, teilweise rund um Wolfsburg. Da bereiten wir unsere operativen Services darauf vor, darauf auch gefasst zu sein, sage ich jetzt mal.
Gut möglich, dass außerdem bald auch die Unterbeschäftigung steigt, also jene Zahl, die nicht nur die Arbeitslosen nach gesetzlicher Definition erfasst, sondern auch diejenigen Menschen ohne Job, die zum Stichtag krank waren oder an Sprachkursen, Fortbildungen oder ähnlichen Maßnahmen teilnahmen. Im Juni lag sie mit knapp 3,2 Millionen, fast 1 Million höher als die Zahl der Arbeitslosen. Während verstärkt Menschen arbeitslos werden, steigt gleichzeitig die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland noch immer, im Vorjahresvergleich um eine knappe 500.000, so Scheele.
Die Liste der Engpassberufe wird seit Jahren länger. Neu dazugekommen sind jetzt unter anderem Berufe in der Metalloberflächenbehandlung, im Rollladen oder Jalousiebau. Daneben bleiben die Engpässe im Pflege- und Bauberufen naturgemäß bestehen.
Zunehmende Arbeitslosigkeit und gleichzeitig sich verschärfender Fachkräftemangel. Eine paradoxe Entwicklung, die Sabine Klinger vom Forschungsinstitut IAB der Bundesagentur unter anderem damit erklärt, dass sich jenseits der aktuellen Konjunkturschwäche die Anforderungen an Beschäftigte stark ändern.
Die betroffenen Personen, die ihre Stelle verlieren, neu suchen müssen, wo kommen sie unter, sich weiterqualifizieren müssen, neue Berufsfelder entdecken müssen. Das ist natürlich alles mit individuellen Hürden verbunden. Aber für den Arbeitsmarkt insgesamt, für den Strukturwandel, für die Digitalisierung, die sich mehr und mehr durchsetzen wird, hat jede Schwächephase eben auch die Chance, dass ein Leidensdruck entsteht, der zusätzliche Investitionen in Technologie, aber auch in Qualifikation der Mitarbeiter einfach anstößt.
Diese Qualifikation der Mitarbeiter will die Bundesagentur für Arbeit mit Fördergeldern unterstützen.
Der Bericht von Wolfram Welzer. Im Lebensmittelgroßhandel kommt es zu einer Fusion. Das Bundeskartellamt hat die Übernahme der Handelshofmärkte durch Edeka erlaubt. Informationen von Birgit Becker vom WDR-Studio Bonn.
Diese Freigabe betrifft den Großhandel, nicht den Lebensmitteleinzelhandel. Diese Unterscheidung ist wichtig, weil in diesem Fall eben nicht die einzelnen Lebensmittelläden und damit Verbraucher direkt betroffen sind. Das Bundeskartellamt habe die Absatz- und Beschaffungsmärkte sehr genau analysiert, sagt Andreas Mund, Präsident der Behörde. Er hat in keinem regionalen Großhandelsmarkt für Lebensmittel ein wettbewerbliches Problem durch den Zusammenschluss von Edeka und Handelshof identifiziert. Seine Behörde habe auch die Beschaffungsseite sorgfältig ökonomisch abgewogen, weil Edeka gerade dort eine starke Marktposition hat. Die Ermittlungen seiner Behörde hätten aber ergeben, dass der Anteil der Handelshofgruppe mit deutlich unter 0,5% am bundesweiten Beschaffungsvolumen letztlich als so gering einzuschätzen war, dass der Zuwachs bei Edeka keine erheblichen wettbewerblichen Auswirkungen habe. Die Prüfer des Kartellamtes haben intensiv ermittelt, haben mehr als 100 Wettbewerber, Kunden und Verbände befragt. Der Lebensmittelgroßhandel verkauft neben Lebensmitteln auch Drogerie und ähnliche Artikel an Händler, Gastronomie und Großverbraucher.
In der Großhandelsbranche tut sich was. Edeka übernimmt Handelshof. Zum Handelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten haben wir eben Einschätzungen vom Börsenparkett gehört. Und auch die Kolleginnen und Kollegen der Zeitung haben sich Gedanken gemacht. Unsere Wirtschaftspresseschau.
Die Süddeutsche Zeitung äußert zunächst ihre Bedenken. Das Abkommen wird die Mercosur-Länder noch mehr in Rohstofflieferanten verwandeln. Es wird alte Ungleichheiten festigen und den Verbrauchern kaum nützen. Und dennoch ist es notwendig, weil es abseits von wirtschaftlichen Vorteilen vor allem politische Chancen bietet. Am offensichtlichsten ist die Möglichkeit, ein Gegengewicht zur Abschottungs- und Vorschlaghammerpolitik von US-Präsident Trump zu setzen. Und durch das Abkommen mit dem Mercosur hat die EU nun die Möglichkeit, auf europäische Umweltstandards zu dringen und Menschenrechtsverletzungen anzuprangern. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung verweist über die politische Symbolik hinaus auf die nach ihrer Ansicht enorme wirtschaftliche Bedeutung des Abkommens. Nicht nur Brasilien hat europäische Waren bisher mit sehr hohen Zöllen belegt. Zudem hat Südamerika großes Wachstumspotenzial. Kein Wunder also, dass die Autobranche oder der Maschinenbau jubilieren. Die europäischen Bauern indes werden in dem Fleisch-gegen-Auto-Stil eher zu den Verlierern gehören, die jedes Abkommen, so viel Ehrlichkeit muss sein, hat. Die Neue Osnabrücker Zeitung plädiert dennoch dafür, der nun entstandenen größten Freihandelszone der Welt wenigstens eine Chance zu geben. Denn die EU und Mercosur haben sich verpflichtet, ihre Politik am Pariser Klimaabkommen auszurichten. Quoten und Fristen sind angelegt, zu verhindern, dass Agrarprodukte aus Brasilien, Argentinien, Uruguay oder Paraguay den EU-Markt fluten. Zudem sagt Brüssel den Bauern Entschädigungen zu, sollte es zu Einbußen kommen. Das Abkommen steht also für den ernst gemeinten Willen, einen regelbasierten Welthandel mit hohen Umwelt-, Nahrungsmittel- und Sozialstandards zu verknüpfen. Die Tageszeitung Taz aus Berlin fragt: Ist es ein guter Deal? Ist es ein schlechter Deal? Wir wissen es nicht, denn der ausgehandelte Text liegt noch nicht vor. Nicht einmal Frankreichs Staatschef Macron scheint alle Details zu kennen. Und die neu gewählten Europaabgeordneten sitzen auf der Zuschauerbank und warten. Das ist eine Frechheit.
Das war die Wirtschaftspresseschau. Diese Sendung endet. Die nächste, Deutschland heute, berichtet ab 14.10 Uhr über die rot-rot-grüne Koalition in Bremen. Der bisherige Bürgermeister Seeling verzichtet auf eine zweite Amtszeit. Hier verabschiedet sich Silke Hane. Danke für Ihr Interesse an der Wirtschaft und noch einen angenehmen Tag. Tschüss.